Guten Morgen. Schön, dass ich wieder da sein darf. Das Thema heute ist Salz und Licht der Erde sein. Und das kommt auf in der Bergpredigt. Und in der Bergpredigt wird zum ersten Mal in der Bibel die christliche Nachfolge genau beschrieben. Die Predigt ist nicht nur eine sehr schöne Predigt, wenn man sie liest, sie ist auch eine sehr herausfordernde Predigt. Und Jesus überführt uns, wenn wir die Predigt lesen, von unseren Sünden und führt uns dann dahingehend dahin, was es bedeutet, Gottes Heiligkeit zu kennen, also Gottes Heiligkeit zu verstehen, zumindest ein Stück mehr. Er nimmt das Gesetz Gottes in der Bergpredigt und er verschärft es unglaublich, um unsere Unzulänglichkeit im Gegensatz zu Gottes Heiligkeit herauszustreichen. Und er ermutigt uns, heilig zu leben und gibt uns gleichzeitig eine greifbare Hoffnung auf die Ewigkeit bei Gott selbst, auf unsere Rettung. Jesus sprach in der Bergpredigt zu den Jüngern und damit zu uns. Das Volk, das am Fuß des Berges war, hat sich wahrscheinlich dazugesetzt und mitgehört, weil es am Ende der Bergpredigt heißt, dass die Menschenmassen sich wunderten über die Vollmacht seiner Lehre. Primär wendet sich Jesus aber an seine Jünger. Das kann man in Matthäus 5, Vers 1 bis 2 lesen. Und diese Tatsache ist wichtig für die weitere Predigt und wichtig für zwei Elemente, die für die gesamte Bergpredigt elementar sind. Erstens, die Bergpredigt ist tatsächlich explizit für Nachfolger Jesu, also für Christen. Zweitens, die Bergpredigt ist daher nicht universell auf alle Menschen übertragbar. Das ist ein wichtiger Punkt. Natürlich wäre es gut, wenn alle Menschen den Maßstab der Bergpredigt auf ihr eigenes Leben anwenden. Wäre super, aber wir können das nicht erwarten. Man kann von einem Nichtchristen nicht fordern, christlich zu leben. Die Seligpreisungen, die am Anfang von Matthäus 5 stehen, die stellen den Einstieg in der Bergpredigt dar und vermitteln bereits den Grundtonus der völligen Hingabe und der absoluten Rettung durch Gnade und betonen vor allem die Heiligkeit Gottes bereits, dieser ersten Seligpreisung. Den Abschluss der Seligpreisung und gleichzeitig den Übergang zum nächsten Themenabschnitt stellen Vers 11 und 12 dar. Also dort hören die Seligpreisungen auf und dann geht es weiter zu Licht und Erde. Und danach folgen Vers 17 bis 19, die den Übergang zur restlichen Bergpredigt bilden. Also wir behandeln oft, wenn wir Licht und Salz betrachten oder die Seligpreisung betrachten oder die restliche Bergpredigt betrachten, die Themen gesondert. Aber man kann Vers 13 bis 16, darin geht es, also Kapitel 5, 13 bis 16, in diesen Versen geht es um Salz und Licht, das kann man nur dann richtig auslegen und verstehen, wenn wir die Worte vorher und die Verse nachher richtig betrachten. Es ist einer der häufigsten Fehler, und ich habe es selber auch schon gemacht, bei Predigten über die Bergpredigt, nur den Versabschnitt, den man gerade betrachtet, zu behandeln und nicht den gesamten Kontext zu betrachten. Wenn ich nur Vers 13 bis 16 lese aus Matthäus 5, dann klingt das wie eine Motivationsansprache, dann klingt das nur wie jede andere austauschbare Anspornrede. Und versteht mich nicht falsch, wir sprechen hier von der Bibel und in der Bibel ist jedes Wort gewichtig, jedes Wort hat seinen Wert. Aber jedes Wort muss auch in seinem Zusammenhang betrachtet werden. Wenn ich jetzt mal den Vers 16 vorlese als Beispiel, da steht, also lasset euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Das ist ein super Vers. Wenn ich jetzt aber nur den Anfang lese, dann steht da, lasset euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Der Inhalt ist gleich ein ganz anderer. Bei der zweiten Variante geht es nur um mich. Wenn ich den ganzen Vers lese, geht es um Gott. Und genauso ist das auch mit den Versen 13 bis 16. Wenn wir nur den einen Abschnitt lesen, dann heißt es im Endeffekt nicht viel mehr als würze die Erde, sei Licht durch dein Verhalten, damit Gott geehrt wird. Das ist natürlich eine sehr wichtige Behauptung, Bedeutung, aber nicht die einzige. Wodurch unterscheidet sich diese Bedeutung von Motivationssprüchen, die man heutzutage an jeder Ecke finden kann? Wenn wir ehrlich sind, dann wollen wir auch nichtgläubige Menschen einen guten Einfluss auf die Welt ausüben. Auch sie wollen einen guten Eindruck hinterlassen. Auch sie wollen helfen und unterstützen und Gutes tun. Und es reicht eigentlich nicht aus, am Ende des Satzes, seid Salz und Licht, nur dran zu hängen, damit Gott verherrlicht wird, damit es sich abhebt. Irgendwas fehlt da. Und ich habe im Internet ganz kurz recherchiert, ob ich verschiedene Motivationssprüche finde, die ähnlich klingen. Und da gibt es wirklich sehr viele. Und ich möchte euch da ein paar vorlesen, die ähnlich klingen wie sei Salz, sei Licht zur Ehre Gottes. Zum Beispiel, sei immer positiv. Oder lebe für dich selbst und du lebst umsonst, lebe für andere und du lebst erneut. Oder tu Gutes und dir wird Gutes widerfahren. Keine Schönheit leuchtet heller als die Schönheit deines Herzens. Da haben wir sogar ein bisschen Licht dabei. Und das letzte Zitat, das ich noch vorlesen möchte: Eine gute Person zu sein, hängt nicht davon ab, welche Religion, Ethnie, Hautfarbe oder Kultur du angehörst. Es hängt davon ab, wie gut dein Herz ist und wie gut du andere behandelst. Wir sehen also, wenn wir nur daraus aus diesem Text nehmen, wir sollen Salz und Licht für die Erde sein, dann ist es nicht groß anders als das, was die Welt eh schon sagt. Wir hängen nur Gott hinten dran, aber das hebt sich nicht davon ab. Es muss also mehr drin sein. Wenn wir Aussagen aus der Bibel ohne den Kontext betrachten und sie nur um des Wohlfühlfaktors lesen oder auch predigen, dann versündigen wir uns selbst und tragen schlussendlich selbst den Schaden. Uns entgeht nämlich sehr viel. Deswegen möchte ich, um über Salz und Licht zu predigen, nicht nur die Verse 13 bis 16 behandeln, sondern gleich die Verse 11 bis 19. Und ich möchte jetzt mit euch durchlesen. Und dann hat die Einleitung auch schon ein Ende. Matthäus 5, Vers 11 bis 19. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und jedes böse Wort lügnerisch wider euch reden werden um meinetwillen. Freuet euch und frohlocket, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn also haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Also lasset euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wähnet nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer irgend nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und also die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reiche der Himmel. Wer irgend aber sie tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Es fällt schon auf, wenn wir den Zusammenhang dieser Verse lesen, dann bekommt der Inhalt, Licht und Salz zu sein, eine etwas strengere Bedeutung. Und bevor ich mit der Predigt wirklich loslege, möchte ich gerne noch einen wichtigen Hinweis machen. Denn diese Predigt ist vornehmlich für gläubige Menschen, für Christen. Für die, die Gott der Vater nach seiner Vorsehung auserwählt hat, in die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Das ist die Begrüßung, die Petrus in seinem ersten Petrusbrief an die Christen gibt. Was ich hier zu sagen habe, mag vielleicht dem einen oder anderen vor den Kopf stoßen, aber wer sich zu den Auserwählten im Geiste zählt, wer sich zu den Kindern Gottes zählt, der sollte auch dazu bereit sein, gehorsam zu leben, um schlussendlich im Namen Christi gerecht zu sein. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich mich selbst oft überführt gefühlt und bin oft selber vor den Kopf gestoßen gewesen. Es geht also nicht nur darum, dass ich euch jetzt was predige und was vorhalte, sondern ich möchte euch zusammen mit mir zu einem geistlicheren Leben führen, das Gott ehrt, damit wir wirklich sagen können, dass wir gute Werke bringen, die Gott ehren. Bevor ich jetzt anfange, möchte ich noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein liebender Gott bist. Ich danke dir, dass du deinen Sohn für uns geopfert hast, dass wir durch dein Blut, durch sein Blut gereinigt sind und durch den Herrn Jesus vor dir als gerecht dastehen dürfen. Danke, Herr, dass du uns erwählt hast, dass du uns als deine Kinder berufen hast und dass wir Abba, lieber Vater, sagen dürfen. Und ich möchte dich bitten, willst du uns heute durch dein Wort führen, durch deinen Geist leiten, Herr? Willst du alles, was du zu sagen hast, sagen und was nicht von dir ist? Ja, lass uns da schweigen. Herr, unterrichte du uns heute, damit wir zu deiner Ehre leben können, nicht nur heute, sondern im Alltag für den Rest unseres Lebens. Gepriesen sei dein Name. Amen. Die Predigt wird in zwei Punkte unterteilt sein. Erstens Salz in der Brühe und Licht in der Dunkelheit oder Licht in der Nacht. Und der zweite Punkt wird sein, päpstlicher als der Papst. Fangen wir gleich mit dem ersten an. Jesus sagt am Ende seiner Seligpreisungen den Jüngern, dass ihr Lohn groß sein wird und sie sich freuen sollen. Er sagt ihnen, dass sie glückselig sind, wenn sie geschmäht und verfolgt werden, wenn sie verleumdet werden. Diesen Gedanken, den finden wir in 1. Petrus 4, Vers 12 bis 14 genau ausformuliert und ich möchte das gern vorlesen. Da steht, Geliebte, lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Versuchung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch, auf dass ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen freilich wird er verlästert, bei euch aber wird er verherrlicht, der Name Jesu. Diese Worte, sowohl die von Jesus in der Bergpredigt, also als Abschluss seiner Seligpreisung, als auch die genauere Beschreibung von Petrus durch den Geist inspiriert, haben ein sehr großes Gewicht. Diese Worte werden außerdem von uns Christen nur selten betrachtet. Und noch seltener werden diese Worte in Zusammenhang mit der Aufforderung, Salz und Licht für diese Welt zu sein, betrachtet. Und das ist nicht nur schade, weil dadurch ein wertvoller Aspekt dieser Worte verloren geht, es ist auch sehr gefährlich, weil dadurch ein notwendiger Hintergrund unberücksichtigt bleibt. Wir haben vorhin in der Einleitung gehört, dass Jesus von sich selbst gesagt hat, er sei das Licht der Welt. Und es heißt auch in Johannes 1, ganz zu Anfang, über Jesus, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Jesus selbst sagt später in Johannes 9, Vers 5 über sich, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und in Johannes 3, Vers 19 bis 20 sagt er, dies ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Lichte, auf das seine Werke nicht bloßgestellt werden. Jesus, das Licht der Welt, wurde abgelehnt. Jesus brachte das Licht des Lebens in die Finsternis des Todes. Er brachte sein Licht in die Dunkelheit dieser Welt. Und was geschah? Die Welt lehnte das Licht ab. Die Welt lehnte Jesus ab. Die Welt liebt die Finsternis mehr als das Licht. Die Welt hasst Jesus. Die Menschen verabscheuen Jesus, weil er das Licht ist, das sie von ihren Sünden überführt. Die Menschen hassen Jesus, weil er ihnen zeigt, dass sie verdorben und verloren sind. Wer zu Jesus kommt, der wird mit der eiskalten, harten und grausamen Wahrheit konfrontiert, dass er ein böser Mensch ist, ein verlorener Mensch, ein Mensch der Finsternis. Ein Mensch, der vor Gott nicht im Geringsten bestehen kann. Und sind wir ehrlich, welcher Mensch, auch wir, möchte schon als verabscheuungswürdiger Sünder bezeichnet werden? Wer möchte als Mensch der Finsternis bezeichnet werden? Niemand. Indem Jesus aber als Licht der Welt die Finsternis erhellte, tat er schlussendlich genau das. Er stellte die Menschen als das dar, was sie sind, nämlich als Kinder der Finsternis. Und deswegen hasst ihn die Welt bis heute. Und ich möchte, dass ihr euch dessen bewusst seid, dass jeder, der ein aufrichtiger Nachfolger von Jesus ist, diesen Hass auch spüren wird. Und ich betone hier aufrichtig. In 1. Johannes 3, Vers 13 steht: Wundert euch nicht, Brüder und Schwestern, wenn die Welt euch hasst. Und Jesus selbst sagt in Johannes 15: Wenn die Welt euch hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihrige lieben. Also die Welt würde euch lieben. Weil ihr aber nicht von dieser Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Wer Jesus aufrichtig nachfolgt, der wird von der Welt gehasst werden. Und ich meine das so, wie ich das hier sage, denn die Bibel ist dort sehr klar. Dort gibt es keine Auslegung von wegen, vielleicht ein, zwei Leute mögen euch nicht. Nein. Wer seine Nachfolge, seinen Glauben ernsthaft lebt, der wird von der Welt gehasst werden. Und wenn man nie mit diesem Hass konfrontiert wird, dann kann man vielleicht überlegen, ob dein Glaube aufrichtig ist. Ich möchte euch zwei Beispiele nennen, die das sehr plastisch darstellen. In Oregon, in Amerika, da war das Bäcker-Ehepaar Aaron und Melissa Klein gezwungen, ihre Bäckerei zu schließen. Sie wollten nämlich aufgrund ihres Glaubens keinen Kuchen für eine homosexuelle Hochzeit backen. Daraufhin wurden sie verklagt um $135.000 Schadenersatz wegen emotionaler Leidens. Und im Anschluss wurden alle ihre Geschäftsbeziehungen boykottiert und sie mussten ihre Bäckerei verkaufen, alles verkaufen, was sie haben, und sind jetzt bankrott. Die Welt hasst Nachfolger von Jesus. Zweites Beispiel: Rob Bell, das ist ein Pastor aus Michigan, Amerika. Der wurde berühmt wegen seiner Predigten und Bücher, wie zum Beispiel Das letzte Wort hat die Liebe oder Velvet Elvis, ein neues Bild des Glaubens. Dieser Pastor verkündet Er verkündet die Allversöhnung und die besagt, dass schlussendlich jeder gerettet wird, egal ob er glaubt oder nicht. Er sagt, Jesus ist für alle gestorben, also sind auch alle gerettet, es ist völlig egal, ob sie glauben. Diese Lehre, die verbreitet er im Namen Jesu und gefällt damit den Leuten, die sie hören. Und er wurde mit seinen Predigten und seinen Büchern so berühmt, dass eine der berühmtesten Talkshow-Moderatoren Amerikas, Oprah Winfrey, ihm eine eigene Show aufbaute, in der er regelmäßig im Fernsehen vor der ganzen Welt predigen kann und von seinem Glauben erzählen kann. Die Welt applaudiert ihm. Wir haben hier zwei Parteien. Beide Parteien bezeichnen sich als Nachfolger Christi. Nur eine Partei wird von der Welt gehasst. Wer Jesus nachfolgt, wird gehasst werden. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und jedes böse Wort lügnerisch wider euch reden um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn genauso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Es ist beeindruckend, wie sehr sich der Ton dieser Aufforderung verändert, wenn wir den Zusammenhang betrachten. Wir sind die Nachfolger, wir sind die Zeugen Jesu auf dieser Erde und haben die Aufgabe, sein Licht durch uns leuchten zu lassen, Salz für ihn zu sein. Sind wir bereit, die Kosten dafür auf uns zu nehmen? Bin ich bereit, dafür gehasst zu werden von der Welt? Bist du bereit, dafür verschmäht, ausgelacht, verfolgt oder verleumdet zu werden? Ja, der Ton der Worte Jesu verändert sich, wenn wir das in dem Zusammenhang lesen, aber der Inhalt verändert sich nicht. Weshalb ich unbedingt noch auf den Rest des Abschnittes eingehen möchte. Denn Jesus sagt nicht nur, ihr seid Salz der Erde, ihr seid Licht der Welt. Nein, er sagt, und ich lese nochmal Vers 13 bis 16, ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Also lasset euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Es geht in dieser Stelle nicht darum, dass wir für Christus leiden müssen. Das Leiden für und mit Jesus ist aber eine unausweichliche Folge dieser Stelle, wenn wir sie ernst nehmen. Denn der Inhalt dieser Stelle ist eben der, dass wir Licht und Salz für die Erde sein sollen. Wer zu Jesus kommt, der wird damit konfrontiert, dass er ein verabscheuungswürdiger Sünder ist. Wer jedoch bei Jesus bleibt, wird mit der Herrlichkeit und mit der Liebe Gottes konfrontiert, die ihn durch Jesus Opfer heiligt und reinigt. Und wer dann schlussendlich in Jesus ist, konfrontiert die Welt mit der großartigen und herrlichen Liebe Gottes. Die Stelle, die ich vorhin gelesen habe, bei der Jesus darüber redet, dass die Welt euch hassen wird, wenn man sein Licht ist, wenn man ihm nachfolgt, geht weiter. Er sagt dort, wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, auf das seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Die Werke, die wir im Glauben an Jesus vollbringen, sind von Gott gewirkt. Wenn wir wiedergeboren sind und seinen Geist in uns haben, der uns in alle Wahrheit leitet, dann schenkt uns Gott das Wollen und das Vollbringen, diese Werke zu tun. Es liegt nicht an uns. Damit zeugt also das, was wir tun, von Gott. Und das sagt Jesus ja auch in seiner Bergpredigt in Vers 16. Also lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wir wissen aus der Bibel, dass wir nichts Gutes tun können, es sei denn, es ist vom Vater geschenkt. Denn es ist nur einer gut und das ist Gott. Wenn die Menschen also unsere guten Werke sehen, dann sehen sie die Werke Gottes, unseres Vaters, der durch uns wirkt. Und sie sehen eben nicht unsere Werke. Wenn wir das Licht der Welt sind, dann verherrlichen wir Gott und dadurch zeigen wir seine Werke. Und in der Folge verherrlichen diejenigen, die dann die Werke Gottes durch uns sehen, Gott. Wenn wir Salz und Licht sind, wenn wir die guten Werke Gottes tun, dann sind wir Zeugnis. Und was macht bei Menschen am meisten Eindruck, wenn ich das Evangelium erzähle oder wenn ich das Evangelium lebe? Wenn wir Jesus von ganzem Herzen nachfolgen, dann werden wir auf Widerstand stoßen und wir werden auf mächtigen Widerstand stoßen. Immerhin, und das müssen wir uns bewusst sein, ist der Fürst dieser Welt, der Herr dieser Welt, ist der Satan. Und in Epheser 2, Vers 2 können wir lesen, dass alles, was nicht zu Jesus gehört, dem Teufel untertan ist. Und der Satan kämpft gegen Gott und nicht mit ihm. Aber wenn wir Jesus von ganzem Herzen nachfolgen, dann geben wir der Welt dasselbe Zeugnis, das Jesus der Welt gab, nämlich Heiligkeit und Gehorsam und Güte und Liebe bis in den Tod. Was wird die Menschen am ehesten zu Gott führen und zum ehesten zum Lobpreis Gottes führen, als die Tatsache, dass andere, dass wir es ihnen durch unser Leben zeigen? Wenn ihr wissen wollt, was es alles heißt und bedeutet, Licht und Salz der Erde zu sein, dann muss ich euch enttäuschen, ich komme in der Predigt nicht mehr dazu. Aber ich empfehle euch wärmstens, den 1. Petrus zu lesen. Der erste Petrus ist im Grunde genommen die Erklärung dieser kurzen Verse Jesu, was es bedeutet, Salz und Licht zu sein. Und ich möchte euch jetzt die Hausaufgabe aufgeben, in der nächsten Woche jeden Tag einmal den ersten Petrus zu lesen. Habe ich auch gemacht, ist echt toll. Kommen wir zum nächsten Punkt, päpstlicher als der Papst. Ich habe nämlich einen wichtigen Teil des Versabschnittes noch gar nicht angesprochen, nämlich der, dass das Salz kraftlos werden kann und dass ein Licht nicht verborgen sein sollte. Dass Licht nicht verborgen bleiben kann, ist eigentlich selbsterklärend. Ein Licht, das in der Finsternis nicht sichtbar ist, ist kein Licht. Und so wie das Licht im Haus allen leuchtet, sollen auch wir allen leuchten. Wir können nicht nur einer ausgewählten Gruppe von Menschen leuchten, sondern wenn wir Licht sind, dann leuchten wir allen. Unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, heißt nicht, dass wir uns selbst groß machen und selbst herauskehren sollen, sondern es ist eine Feststellung, dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen, automatisch leuchten. Das Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, bedeutet, nicht nachzufolgen. Ein Christ kann nicht über seinen Gott und Herrn schweigen. Ein Christ kann nicht für ihn leben. Oder andersrum, ein Christ, der wirklich Christ ist, kann nur für Gott leben. Als die Pharisäer sich darüber erregen, dass das Volk Jesus bejubelt, als er seinen glorreichen Einzug nach Jerusalem macht, da sagt Jesus: Ich sage euch, wenn die Menschen schweigen, dann werden die Steine anfangen zu schreien. Wenn wir Gottes Geist in uns haben, dann bezeugt dieser in uns Jesus und dadurch wir auch. Das geschah zu Pfingsten, aber das geschieht jeden Tag. Wir können nicht schweigen über Jesus, wenn wir seinen Geist in uns haben. Alles, was wir tun, sollte zur Ehre Gottes sein. Alles, was wir tun, tun wir als Licht für die Welt und die Leute werden auf euch schauen. Und sehen sie dann das Licht der Welt? Wer sein Licht unter den Scheffel stellt, der folgt nicht aufrichtig nach. Wie ist es mit dem Salz, das kraftlos werden kann? Jesus verwendet das Bild des Salzes dreimal. Einmal hier, einmal in Markus 9, Vers 50, da sagt er: Das Salz ist gut, wenn aber das Salz unsalzig geworden ist, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch selbst und seid in Frieden untereinander. Dem voraus, diesen Worten voraus, geht die bekannte Warnung, dass man, wenn man zur Sünde verführt werden soll, Arm ausreißen, Auge ausreißen, Hand ausreißen soll, bevor man sündigt. Das zweite Mal erwähnt er es in Lukas 14, Vers 33 bis 34. Da sagt er: Also nun jeder von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Das Salz nun ist gut, wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit wollt ihr es würzen? Die dritte Stelle ist die bei uns in der Bergpredigt. Es scheint offensichtlich zu sein, dass, um als Salz salzig sein zu können, man einen ganzen Einsatz geben muss. Es geht mit Selbstaufopferung einher. Wer für Jesus salzig sein will, der muss alles geben. Es reicht nicht, seinen Fuß am Sonntag mal kurz vor die Tür zu halten. Nein, wir müssen alles geben. In unserem Bergpredigtkapitel, in Vers 20, da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und nach diesen Worten folgen all die unglaublichen, strengen Auflagen, in denen Jesus das Gesetz nimmt und es noch weiter verschärft. Und diese herausfordernden Worte schließt Jesus mit Vers 48 ab, wo er sagt: Ihr nun sollt vollkommen sein, so wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Jesus sagt also, dass die Gerechtigkeit, die wir leben müssen, noch viel besser sein soll als die, die die Pharisäer an den Tag gelegt haben. Und die Pharisäer, die haben all ihre Energie darauf genommen, und aufgewandt, das Gesetz zu halten, um vor Gott heilig zu sein. Oft, wenn wir an Pharisäer denken, dann denken wir nur an die Männer, die ständig Streit mit Jesus hatten und von denen Jesus gesagt hat, ihr macht das alles falsch. Ich möchte euch erklären, wer die Pharisäer waren. Die Pharisäer des Judentums waren das, was Luther für uns ist. Luther hat die Reformation gebracht, hat die Christen wieder losgelöst von der katholischen Kirche und hin zu Gott geführt. Und genau das haben die Pharisäer gemacht. Einige hundert Jahre bevor Jesus gekommen ist, war Israel so weit weg von Gott, viel gottloser war es nicht mehr. Und dann kamen einige Juden auf die Idee, wir wollen Gott wirklich dienen, wir wollen das Volk wieder zu Gott hinführen. Das waren die Pharisäer. Die Pharisäer haben das Wort wieder groß gemacht, sie haben das Gesetz wieder groß gemacht und sie haben das Volk dahin geführt, die Gesetze wieder einzuhalten, um Gott gerecht zu sein. In ihrer Anstrengung sind sie ein paar Schritte zu weit gegangen. Sie haben Gesetze um die Gesetze geflochten, um ja kein Gesetz Gottes zu übertreten und haben daraus aus dem Glauben, der rettet, Werksgerechtigkeit gemacht. Aber das Ziel der Pharisäer war es, vor Gott wirklich gerecht dazustehen. Und wir sollen noch gerechter sein als die Pharisäer. Wir sollen besser sein als diejenigen, die mit ihrem ganzen Leben vor Gott vollkommen sein wollen. Wir sollen vollkommen sein, weil Gott vollkommen ist. Wir, die wir die Bibel kennen und unter der Gnade Gottes leben, wissen, dass uns das niemals möglich ist. In Hebräer 7, Vers 18 bis 19 steht, dass das vorhergegebene Priestergebot aufgehoben ist aufgrund seiner Kraftlosigkeit und Nutzlosigkeit. Kraftlosigkeit und Nutzlosigkeit insofern, als dass das Gesetz nicht zur Vollkommenheit gebracht hat. Das haben die Pharisäer gelernt. Die Pharisäer mussten lernen, das Gesetz bringt nicht zur Vollkommenheit. Wir sollen also das Gesetz einhalten, damit wir vollkommen sind, können das aber nicht, weil das Gesetz nichts zur Vollkommenheit bringt. Wir wissen, Gott sei Dank, wir sind vollkommen gemacht durch den Vater, indem er seinen Sohn Jesus Christus für uns am Kreuz hat sterben lassen. Wir sind vollkommen gemacht durch das Blut Jesu Christi. Das ist also ein Stein, der jetzt vom Herzen fallen kann. Wir müssen das Gesetz nicht halten, um gerecht zu sein. Wieso legt aber Jesus in seiner Bergpredigt jetzt, die offensichtlich für seine Nachfolger, also auch für uns Christen ist, einen so großen Schwerpunkt auf das Einhalten der Gesetze? Lesen wir Vers 17 bis 19. Wähnet nicht oder glaubet nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer irgend nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und also die Menschen lehrt, der wird der Geringste heißen im Reiche der Himmel. Wer irgend aber sie tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reiche der Himmel. Jesus betont hier, obwohl das Gesetz nicht vollkommen machen kann, die Wichtigkeit und ewige Relevanz des Gesetzes Gottes. Er sagt, dass das Gesetz nicht aufgelöst ist, sondern dass er es erfüllt. Und dann drückt er sehr klar aus, dass jeder, der auch nur das Geringste dieser Gesetze auflöst, dieser Gebote, und das dann auch lehrt, der Geringste im Himmelreich heißen wird. Wer jedoch das Gesetz Gottes lehrt und es tut, der wird groß sein. Wie oft hören wir in christlichen Kreisen die Aussagen wie, das ist Altes Testament, das ist für uns nicht mehr relevant, oder das Gesetz hat seinen Stellenwert verloren, weil das Evangelium gekommen ist, oder was im Alten Bund gesagt wurde, das hat für uns keine leitende Bedeutung mehr, und ähnliche Aussagen. Hört man, habe ich auch schon gesagt. Wer aber solches sagt und lehrt, wird der Geringste sein im Himmelreich. Das ist keine leichte Anklage und es ist kein erstrebenswerter Zustand. Jesus sagt, wer irgend die Gebote tut und sie lehrt, der wird groß heißen im Reich der Himmel. Und dies sagt er im selben Gedankengang wie dem, dass wir Licht und Salz der Erde sein sollen. Ist es nicht interessant? Ich finde das nicht nur interessant, ich finde das auch sehr herausfordernd. Denn das bedeutet, wenn wir Salz und Licht sein sollen, dann heißt das nicht einfach nur, dass wir Gutes tun müssen, um von Gott zu zeugen. Nein, es heißt, dass wir das Gesetz tun müssen, um Gott zu bezeugen. Aber wie ist das jetzt zu verstehen? Müssen wir im alttestamentlichen Gesetz leben? Müssen wir die Stoffe voneinander trennen und dürfen wir Ziegen nicht in der eigenen Milch kochen? Nein, das heißt es nicht. Jesus sagt in Matthäus 22, Vers 37 bis 40, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dieses ist das große und erste Gebot, das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und wir haben es auch in der Einleitung aus Galater gehört. Das ganze Gesetz findet sich in der Aufforderung, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Aussage von Jesus wird manchmal dazu verwendet, zu sagen, hey, wir brauchen nur Gott und die Menschen zu lieben, darin besteht das Gesetz. Aber das stimmt so nicht ganz. Ich würde es eher so formulieren, indem wir Gott von ganzem Herzen lieben und dann auch unseren Nächsten von ganzem Herzen lieben, handeln wir nach dem Hauptziel und der Grundlage des Gesetzes Gottes und damit handeln wir nach dem Gesetz. Die Liebe zu Gott steht über allem und aus ihr resultiert alles, was wir tun. Jesus sagt, dass wer ihn liebt, seine Gebote hält. Das ist keine Aufforderung, das ist eine Feststellung. Indem wir als wiedergeborene Christen den Geist Gottes in uns haben, haben wir das Gesetz Gottes in unsere Herzen und damit auch in unserem Sinn. Wenn wir Gott wirklich lieben, dann leben wir nach seinem göttlichen Gebot, weil der Geist Gottes aus uns lebt. Und daraus resultiert die Liebe zu unserem Nächsten. Und daraus resultiert das Zeugnis, das wir für Gott geben sollen. Und daraus resultiert, dass wir Salz und Licht für die Erde sind. Um Salz und Licht sein zu können, müssen wir uns also voll auf Gott ausrichten und unser altes Leben loslassen, und zwar jeden Bereich unseres alten Lebens. Nur wenn wir Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft und mit ganzer Hingabe lieben, können wir Salz sein. Nur wenn wir alle alten Glieder der Sünde abschneiden und weglassen, die Sünde mit aller Kraft meiden, können wir uns wirklich als Heilige Gottes absondern. Und es steht geschrieben, ihr habt der Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Ich habe der Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Aber das ist ein Kampf, der um Seelenringen geht. Kämpfen wir wirklich so stark gegen die Sünde oder leben wir mit der Sünde? Nur wenn wir allein aus Glauben zu Jesus leben und nur aus seiner Kraft leben, kann er durch uns wirken und unsere Gerechtigkeit wird vorzüglicher genannt werden als die der Pharisäer. Denn dann leben wir nach dem Gebote Gottes. Das bedeutet eben nicht, dass wir päpstlicher als der Papst sein sollen. Das bedeutet aber, dass wir heiliger als der Papst sein sollen. Denn wir sollen in unserem Stand als Heilige vor Gott gerecht sein. Und das bedeutet praktisch, dass wir unser Verhalten wirklich von der Welt absondern sollen. Ein Christ kann nicht Licht sein, wenn sein Leben keinen Unterschied darstellt zu dem von ungläubigen Menschen. Die sogenannte Herzenshaltung allein reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, wenn ich nur sonntags in die Kirche gehe. Es reicht auch nicht aus, wenn ich meinem Mitmenschen sage, ich glaube an Jesus und dann trotzdem alles mitmache, was er macht. Ein Christ kann nicht Salz sein, wenn sein Verhalten sich nicht von dem der Nichtchristen abgrenzt. Ein paar fromme Worte allein reichen nicht aus. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und jedes böse Wort lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn genauso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Also lasset euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Wer irgend nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und also die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer aber sie tut und lehrt, der wird groß heißen im Reich der Himmel. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Also lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Sind wir Salz und Licht der Erde? Sind wir bereit, Verfolgung, Verschmähung und Hass um Jesu Willen auf uns zu nehmen? Dann sind wir Salz und Licht der Erde. Wollen wir Gott von ganzem Herzen lieben und den Nächsten von ganzem Herzen lieben und darin seine Gebote halten? Dann sind wir Licht und Salz der Erde. Sind wir bereit, uns durch unser Denken und Handeln klar von der Welt abzusondern und alles zu trennen, was mit der Welt zu tun hat? Dann sind wir Salz und Licht der Erde. Und wenn wir Salz und Licht der Erde sind, dann zeigen wir der Welt die guten Werke Gottes, auf das die Welt unseren Vater im Himmel verherrlichen wird. Seid Salz, aber seid nicht kraftlos. Seid Licht, aber stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Tut das zu Gottes Ehre, für seine Herrlichkeit, als Botschafter an Christi Stadt. Amen.